Er ist der wahre Mystiker und nicht der, der kein Feuer entzündet und keine Pflicht erfüllt. Erläuterung. In diesem Kapitel erklärt der Herr, dass der Vorgang des achtfachen Yoga-Systems ein Mittel ist, um den Geist und die Sinne zu beherrschen. Dies ist jedoch für die meisten Menschen sehr schwierig, besonders im Zeitalter des Kali. Obwohl in diesem Kapitel das achtfache Yoga-System empfohlen wird, betont der Herr, dass der Vorgang des Karma-Yoga, das heißt des Handels im Krishna-Bewusstsein, besser ist. Jeder auf dieser Welt ist tätig. Er ist der wahre Mystiker und nicht der, der kein Feuer entzündet und keine Pflicht erfüllt. Erläuterung. In diesem Kapitel erklärt der Herr, dass der Vorgang des achtfachen Yoga-Systems ein Mittel ist, um den Geist und die Sinne zu beherrschen. Dies ist jedoch für die meisten Menschen sehr schwierig, besonders im Zeitalter des Kali. Obwohl in diesem Kapitel das achtfache Yoga-System empfohlen wird, betont der Herr, dass der Vorgang des Karma-Yoga, das heißt des Handels im Krishna-Bewusstsein, besser ist. Jeder auf dieser Welt ist tätig, um seine Familie und alles, was dazugehört, zu erhalten, aber niemand handelt ohne irgendein Selbstinteresse oder irgendeine persönliche Befriedigung, ob nun für sich selbst oder für einen erweiterten Kreis. Das Kriterium für Vollkommenheit besteht darin, dass man im Krishna-Bewusstsein handelt, frei von dem Wunsch, die Früchte seiner Tätigkeiten selbst zu genießen. Im Krishna-Bewusstsein zu handeln, ist die Pflicht aller Lebewesen, da sie alle von Natur aus winzige Teile des Höchsten sind. Teile des Körpers arbeiten für die Zufriedenstellung des ganzen Körpers. Sie handeln nicht zu ihrer eigenen Zufriedenstellung, sondern zur Zufriedenstellung des vollständigen Ganzen. In ähnlicher Weise ist das Lebewesen, das zur Zufriedenstellung des höchsten Ganzen handelt und nicht für die eigene Befriedigung, der vollkommene Sannyasi, der vollkommene Yogi. Manchmal gibt es Sannyasis, die künstlich glauben, sie seien von allen materiellen Pflichten frei geworden und die deshalb aufhören, Agnihotra-Yagyas darzubringen. In Wirklichkeit aber ist auch dies ein selbstisches Interesse, denn ihr Ziel ist es, mit dem unpersönlichen Brahman eins zu werden. Ein solcher Wunsch ist erhabener als jeder materielle Wunsch, aber er ist nicht frei von selbstischen Motiven. Ebenso trachtet der mystische Yogi, der mit halb geöffneten Augen das Yoga-System praktiziert und alle materiellen Tätigkeiten einstellt, nach irgendeiner Befriedigung für sich selbst. Jemand aber, der im Krishna-Bewusstsein handelt, arbeitet für die Zufriedenstellung des Ganzen und hegt keine selbstischen Motive. Ein Krishna-bewusster Mensch ist frei von allen Verlangen nach eigener Befriedigung. Sein Kriterium für Erfolg ist die Zufriedenheit Krishnas und daher ist er der vollkommene Sannyasi und der vollkommene Yogi. Sri Chaitanya, das höchste Beispiel für vollkommene Entsagung, sprach das folgende Gebet: Nadhanang Najanam Nasundaring Kavitang Maam Jagadishakamane Mama Janmani Janmani Shvare Bhavatat Bhakti Aituki Tvai. O allmächtiger Herr, ich begehre weder Reichtum noch schöne Frauen noch eine große Anhängerschaft. Das Einzige, was ich möchte, ist die grundlose Barmherzigkeit deines hingebungsvollen Dienstes, Geburt für Geburt. Wir lesen heute Kapitel 6 der Bhagavad Gita. Srila Prabhupada gibt folgende Zusammenfassung von diesem Kapitel. In diesem Kapitel erklärt der Herr, dass der Vorgang des achtfachen Yoga-Systems ein Mittel ist, um den Geist zu kontrollieren und die Sinne zu kontrollieren. Dies ist jedoch sehr schwierig für die Menschen im Allgemeinen auszuführen, besonders im Kali-Yuga. Obwohl das achtvolle Yoga-System empfohlen wird in diesem Kapitel, betont der Herr doch, das Karma-Yoga oder das Handeln im Krishna-Bewusstsein besser ist. Wie wir gestern schon herausgehoben hatten, hatte sich am Ende des vierten Kapitels eine Frage in Arjuna ergeben. Nämlich die Frage, ob Entsagung von Tätigkeiten nicht besser sei, als zu handeln. Ganz speziell bei Arjuna war die Frage, ob er jetzt den Krieg entsagen sollte, ob das nicht besser wäre, selbstloser, motivloser, edler, als in den Krieg zu ziehen. Und im fünften Kapitel fängt Krishna an, ihm zu erklären, dass Arbeit in Hingabe weitaus bedeutender ist, als einfach nur den Früchten zu entsagen. Er sprach dann von den Symptomen einer reinen Seele, die nicht verstanden, also die verstanden hat, dass sie nicht der Körper ist, indem er davon sprach, dass man mit Sinntätigkeiten und Gedanken ganz bei ihm Zuflucht suchen sollte und so praktisch handeln würde, ohne die Ergebnisse dieses Handelns selber zu begehren, sondern eben um Karma-Yoga zu tun, Krishna damit zufriedenzustellen. Und in diesem sechsten Kapitel macht Krishna weiter mit diesem Thema. Er sagt im ersten, es gibt in diesem sechsten Kapitel einige Abschnitte. Der erste Abschnitt ist vom ersten Vers bis zum vierten Vers und greift nochmal das Thema auf, dass Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein ausgeführt, also Handlungen wären, ohne dabei die Reaktion zu verlangen. Ich darf das im Originaltext kurz vorlesen. Wer nicht an den Früchten seiner Arbeit haftet, unsere jugoslawischen Devotees haben bestimmt die Gita, das ist 6.1 jetzt, nicht? Wer nicht an den Früchten seiner Arbeit haftet und so handelt, wie es seine Pflicht vorschreibt, befindet sich im Lebensstand der Entsagung. Er ist der wahre Mystiker und nicht der, der kein Feuer entzündet und keine Pflicht erfüllt. Also wieder nicht anhaften. Du solltest wissen, dass das, was man als Entsagung bezeichnet, das gleiche ist wie Yoga oder der Vorgang der Verbindung mit dem Höchsten, O Sohn Pandus. Denn niemand kann ein Yogi werden, solange er nicht den Wunsch nach Sinnenbefriedigung entsagt. So. Also ganz praktisch macht Krishna hier den Punkt, derjenige, der der Welt entsagt, entsagt der Sinnenbefriedigung, aber auch derjenige, der Krishna Bewusstsein ausführt, entsagt der Sinnenbefriedigung. Wieso entsagt derjenige, der Krishna Bewusstsein ausführt, der Sinnenbefriedigung? Ja. Ja. Genau, er handelt in seiner wesensgemäßen Stellung. Und das ist es ja, was. Einem Neuling im achtfachen Yoga-System wird Arbeit als Weg empfohlen und die Einstellung aller materiellen Tätigkeiten gilt als Weg für denjenigen, der im Yoga bereits fortgeschritten ist. So, hier kommt Krishna jetzt zu dem Thema des sechsten Kapitels langsam, nämlich Dhyana Yoga. Dhyana heißt Meditation. Um zur Stufe der Meditation zu kommen, wird dem Anfänger gesagt, er solle tätig werden. Um zur Stufe der Meditation zu kommen, wird dem Neuling im achtfachen Yoga-System empfohlen, sich von allen Tätigkeiten zurückzuziehen. Ich glaube, das ist verständlich, nicht? Erstmal sich beschäftigen und das andere vergessen. Und so fängt es an im achtfachen Yoga-System. Man fängt an, Regeln und Regulierungen auszuführen, Pranayama auszuführen, und die Yoga-Stellung zu machen, erstmal die Asanas und dann Pranayama und so weiter. Und schließlich ist das Ganze, gipfelt das Ganze in Samadhi. Doch der Krishna-bewusste Mensch ist von vornherein in Samadhi, wenn wir es doch bloß wären. Aber jetzt ist von vornherein in Samadhi, weil er ständig an Krishna denkt. Versteht ihr, der Yoga-Weg ist dazu bestimmt, den Geist zu kontrollieren. Auf der mechanische Art und Weise wird das zunächst einmal gemacht. Ja? Im Krishna-Bewusstsein jedoch wird der Geist gleich durch positive Gedanken an Krishna beschäftigt. Man sagt, jemand sei in Yoga fortgeschritten, wenn er alle materiellen Wünsche aufgegeben hat und weder für Sinnbefriedigung handelt noch fruchtbringende Tätigkeiten nachgeht. So, jetzt geht es weiter. Nachdem er also das gesagt hat, spricht er ein bisschen über den Geist eines Yogis. Diese Erläuterungen sind zwar für das achtfache Yoga-System gegeben, doch sind sie auch für uns von allerwichtigster Bedeutung. Der zweite Teil des sechsten Kapitels geht vom 5. bis zum 10. Vers, und in diesem Abschnitt wird praktisch das Ziel des Dhyana-Yoga-Systems gegeben, nämlich, wie man dass der Geist bezwungen werden muss. Krishna hatte im Vorspann erklärt, hatte damit geendet zu sagen, dass dies sehr wichtig wäre, dass die Anfänger in diesem Yoga-System das durch Arbeit machen und die Fortgeschrittenen das durch Entsagung von allen Tätigkeiten machen. Jetzt gehört Krishna dazu, den Geist zu beschreiben, den Geist eines Yogis. Und hier wird, also das finde ich sehr nice erklärt, wird für die Devotees sehr nice, also sehr wichtige Unterweisung gegeben. Man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch ihr Feind. Wir haben auch im Krishna-Bewusstsein jederzeit die Möglichkeit, Gedanken zu pflegen, die uns befreien von Maya. Wir können aber auch Gedanken pflegen in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, die uns zum Feinde geraten. Für denjenigen, der den Geist bezwungen hat, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist der größte Feind. Für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht, denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. Für einen solchen Menschen sind Glück und Leid, Hitze und Kälte, Ehre und Schmach alle das Gleiche. Das ist die Stufe eines Devotees, der seinen Dienst für Krishna ausführt. Der nimmt das Glück und das Leid, die Hitze und die Kälte und Ehre und Schmach nicht mehr so wahr. Uns wurde das in Berlin sehr bewusst, als wir uns jeden zweiten Tag in die Menschenmassen gestürzt haben und bei klirrender Kälte Harinam gemacht haben und Bücher verteilt haben vom Tisch aus. Da war sicherlich Hitze und Kälte gegenwärtig, doch wenn man den Geist einmal dazu gebracht hat, zu surrendern, hat der Geist das einfach nicht mehr wahrgenommen. Ein Mensch gilt als selbstverwirklicht und wird als Yogi bezeichnet, wenn er Kraft gelernten und verwirklichten Wissens, also Dhyana und Vijnana, völlig zufrieden ist. Ein solcher Mensch ist in der Transzendenz verankert und selbstbeherrscht. Er sieht alles, ob Kiesel, Steine oder Gold, als gleich an. Als noch weiter fortgeschritten gilt derjenige, der aufrichtige Gönner, zugeneigte Wohltäter, neutral gesinnte Vermittler und Neider, Freunde und Feinde, sowie die Frommen und die Sünder alle mit gleicher Geisteshaltung sieht. Also zuerst sieht man einen Menschen, der den Geist kontrolliert hat, darin, dass er materiellen Objekten gegenüber gleichgültig ist. Das ist die Stufe, die wir haben, wenn wir zum Krishna-Bewusstsein kommen, zu einem großen Teil jedenfalls, wenn wir nicht aus Polen kommen, wo wir noch einen Nachholbedarf haben, was materielle Dinge betreffen. Nicht? aber wenn man normalerweise ein westlicher Bhakta, der kommt, ich meine natürlich nicht Jagadish und Ishvarachandra, die sehr fortgeschritten sind, ein normaler westlicher Bhakta, der kommt, der hat so viel von dem materiellen Zeug gehabt, wenn der sich auf der Ebene des Geschnappers, wenn der entsagt all dem und ist überhaupt nicht interessiert an den neuesten Kalendern, wo die neuesten Tape-Recorder aufgeführt sind und so weiter. Aber viel schwieriger als das, und das ist, sagt Krishna im Vers 9, also noch weiter fortgeschritten sind diejenigen, die Person gegenüber gleichgesinnt sind, die nämlich Neider sogar, Freunde und Feinde sogar, fromme wie auch Sünder, Gönner, neutral gesinnte Vermittler mit gleicher Geisteshaltung sehen. Also sehr umfassend, wie Krishna hier fängt an in Vers 5 mit der Wichtigkeit, wie wichtig es ist, den Geist zu kontrollieren und den Geist beherrschen, und spricht von den Vorteilen, der Geist wird der beste Freund, wenn man das tut. Und dann sagt er praktisch, wie man den Geist beherrschen soll. Erstmal entsprechend von Dingen, Kiesel, Steine oder Gold, aber dann auch entsprechend von Personen. Das ist Geisteskontrolle. Ein Transzendentalist sollte seinen Körper, seinen Geist und sein Selbst immer in Beziehung zum Höchsten beschäftigen. Er sollte allein an einem einsamen Ort leben und seinen Geist stets sorgfältig beherrschen. Er sollte von Wünschen und Gefühlen der Besitzgier frei sein. Das ist jemand, der seinen Geist kontrollieren will, fängt an damit, seinen Körper zu kontrollieren, indem er den Körper in Krishnas Dienst beschäftigt. Ein Goda Devotee, bekannter, Ravinder Swarup, hatte einst einen Vortrag in einem einer Priestervorbereitungsakademie, wo Priester also für ihr Priesteramt eingeleitet wurden. Und diese Priester haben, mit denen hat er diskutiert. Nach einer gewissen Zeit, nachdem der offizielle Teil vorbei war, wurden die Priester privat sehr persönlich und stellten ihm Fragen, wie er mit dem Zölibat klarkommt. Ihr wisst, die katholische Kirche hat große Schwierigkeiten, mit dem Zölibat klarzukommen. Die Priester sagten, also wir kommen überhaupt nicht klar damit. Wir wollen am liebsten am Samstagabend ein Mädchen ausführen und mal ordentlich einen drauf machen. Nicht? Und daraufhin, und sie fragten ihn halt nach Möglichkeiten, wie er damit klarkommt. So, Ravinder Swarup Prabhu sah, wie diese katholischen Priester, wie das Fernsehen flimmerte, Fernseher an war und sie auch Zigaretten rauchten, und sagte er ihnen auf den Kopf zu, weil ihr euren Körper nicht kontrolliert und nicht das kontrolliert, was ihr seht, deswegen seid ihr ständig in Maya und wollt deswegen Sex haben. So ein Gottgeweihter beschäftigt seinen Körper in Krishnas Dienst. Er tut nach Regeln und Regulierungen leben, steht morgens früh auf und kommt zu den Programmen und sieht keine Schundfilme und hört nicht Schundmusik und liest nicht Schundbücher. Und auf diese Weise ist es für ihn leichter, den Geist zu kontrollieren, als derjenige, der in einer materialistischen Gesellschaft lebt und nicht aufpasst, was da in seinen Körper und seinen Geist und seine Sinne reingehen. Um also den Geist zu kontrollieren, gibt es äußere Hilfsmittel, wie nach Regeln und Regulierung leben, an einem einsamen Ort zu leben, und so kann man frei werden von Wünschen und Gefühlen der Besitzgier. So, ihr habt also gesehen, im zweiten Teil wird der Geist des Yogis beschrieben. Ich darf die Zusammenfassung noch geben, man muss, so hat Krishna beschrieben, sich durch seinen Geist befreien und nicht degradieren. Wenn der Geist beherrscht ist, ist er der Freund, sonst ist er der allergrößte Freund, Feind. Jemand, der den Geist kontrolliert hat, hat bereits die Überseele erreicht und sieht Glück, Leid, Hitze, Kälte, Ehre, Schmach, Kiesel, Kieselstein, Gold, das Gleiche als gleich an. Wenn er noch weiter fortgeschritten ist, wird er auch gleichmütig, was Personen betrifft, wie die neidischen, die wohlmeinenden Freunden und so weiter. Indem er sorgfältig den Geist kontrolliert, kann sich der erfolgreiche Yogi mit Körper und selbst in Krishnas Dienst beschäftigen. Das ist also, wie ihr seht, sehr praktisches Wissen in diesem zweiten Teil, dem Teil B des sechsten Kapitels. So, nochmal ein Punkt noch. Yeah. Den Punkt machen wir nachher. So, nachdem Krishna das jetzt gesagt hat, dass es darum geht, den Geist zu beherrschen, also im ersten Teil hatte er gesagt, ich darf nochmal zusammenfassen, dass man reaktionsfreie Arbeit durch Yoga tun sollte und sagte dazu, das ist bekannt, dass man den Geist dazu beherrschen muss. Sonst kann man sich nicht im Krishna-Bewusstsein beschäftigen, wie wir alle immer sehen, wenn Leute nicht joinen können, weil ihr Geist noch zu unbeherrscht ist. Nun gibt Krishna einen mechanischen Weg an. Und zwar spricht er vom achtfachen Yoga-Pfad. Warum er das tut, haben wir gestern schon behandelt. Und was hierbei zu berücksichtigen ist, ist für uns, ich wollte heute mal Padmanabhas Rat befolgen. Ich möchte hiervon nur eine kurze Zusammenfassung geben, weil das für uns hier nicht so praktisch ist. Denn Krishna, Arjuna sagt, dass er das nicht machen kann. So, ich denke, wenn Arjuna das schon nicht machen kann, wo stehen wir dann? Und deswegen gehen wir mal ganz preschen wie hier sozusagen schnell durch. Ich werde hier nur eine Inhaltsangabe geben. Dieser Teil, Teil C, geht vom 11. Vers des 6. Kapitels bis zum 32. Vers. Hier werden also Ratschläge gegeben. Der Yogi sollte friedlich leben und an einem abgeschiedenen heiligen Ort die Sinne kontrollieren. Er sollte den Geist auf einen Punkt richten, seinen Körper, Nacken und Kopf gerade halten, während er auf die Spitze auf die Nasenspitze schaut. Er sollte keine Furcht haben und Sexleben sollte er auch nicht praktizieren. Er sollte über Krishna im Herzen meditieren. So wird er das Königreich Gottes erreichen können. Man kann nicht ein Yogi werden, wenn man zu viel schläft oder zu viel isst. Oder zu wenig isst und schläft. Ein Yogi reguliert seine Angewohnheiten und mit einem reinen Geist sieht und genießt er das selbst. Der Yogi ist etabliert in grenzenlosem Glück. Er wendet sich niemals von der Wahrheit ab, denn er ist der Meinung, dass nichts größer ist als die Wahrheit und nichts Größeres erreicht werden kann. Das heißt, man muss sehr entschlossen sein, um diesen Yoga zu praktizieren, indem man alle mentalen und sinnlichen Wünsche aufgibt. Durch die Kraft der Intelligenz fixiert der Yogi seinen Geist auf das Selbst. Und wenn immer der Geist anfängt zu wandern, bringt der Yogi ihn zurück unter die Kontrolle des Selbstes. Indem der Yogi nun seinen Geist auf Krishna richtet, erreicht er die qualitative Identität mit dem Höchsten und beschäftigt sich in Krishnas Dienst. Er sieht Krishna überall und Krishna ist für ihn niemals verloren, noch ist er Krishna jemals verloren. Solch ein Yogi, der weiß, dass die Überseele und Krishna eins sind, die wahre Gleichheit aller Wesen. So, wie schon gesagt, beruht diese Sicht darauf, den stürmischen Geist zu kontrollieren. Krishna hatte am Anfang oder in Teil B gesagt, dass jemand, der Geist und Sinne kontrollieren kann, die Überseele erreicht hat. Und das ist tatsächlich auch eine Erfahrung für jemand im Krishna-Bewusstsein. Ich werde hier natürlich manchen vorweggreifen, die noch das mehr praktizieren müssen. Es ist aber, wird vom Prabhupada erklärt, dass ein Devoti, der nur seine Sinne beherrscht und den Geist beherrscht, von innen heraus von Krishna erleuchtet wird mit spirituellem Wissen. Er wird von Krishna geführt. Sankirtan-Devotis wissen das, dass sie in ihren Entscheidungen geführt werden, aber auch Manager, die Krishna bewusst sind, im Krishna-Bewusstsein wissen, kennen diese Kunst, auf die Überseele zu hören. Viele ältere Devotis in unserer Bewegung, wenn sie vor wichtigen Entscheidungen stehen, dann beten sie zu Krishna und bemühen sich sehr strikt in ihrem spirituellen Leben zu sein und sehr ruhig zu werden von Wünschen nach irgendetwas. Und sehr oft gibt Krishna ihnen dann richtige Ideen, nach denen sie handeln. Das ist eine Stufe, die wir durch Gebet und durch Geistes- und Sinnenkontrolle erreichen können. Krishna hatte hiervon gesprochen, von dieser Stufe, indem er sagte, wie halt, wenn die Sinne ruhig sind oder der Geist ruhig ist, dann hören wir Krishna. So, jetzt möchte ich bei Vers 33 weitermachen, in diesem Schnellgang durch das sechste Kapitel, nämlich bei Arjunas Protestschrei. Arjuna sagte, O Madhusudan, das Yoga-System, das du zusammengefasst hast, erscheint mir undurchführbar und unerträglich, denn der Geist ist ruhelos und unstet. Richtig gut ausgedrückt, ne? Kannst du das nachvollziehen, Arjuna? Ruder? Also, jeder, glaube ich, der versucht, der Vorlesung zu folgen und sich dabei mit anderen Dingen auch noch beschäftigt, merkt, wie der Geist schwierig ist, oder? Das sagen unsere polnischen reinen Devotees. Geht? In diesem Fall geht es. Gut. Denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark, O Krishna. Also es mag in diesem Fall gehen, aber wir wissen ja selber, das geht nicht 24 Stunden am Tag. Denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark, O Krishna. Und ihn zu bezwingen erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Und jetzt gibt Krishna Ways and Means, Wege und Mittel, durch die man den Geist kontrollieren kann. Er sagt, er gibt Arjuna völlig recht. O starkarmiger Sohn Kuntis, es ist zweifellos sehr schwierig, den ruhelosen Geist zu zügeln. Und jetzt, wie macht man es? Durch geeignete Übung und durch Loslösung ist es möglich. Der Geist kann mit einem Tiger verglichen werden. Wenn man den Tiger zähmen will, muss man ihn anleiten, man muss ihn mit Domteur-Handschuhen, das ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Tiger sind sehr gesichtsorientiert. Und wenn ihr die Hand weiß anzieht und mit der Hand eine Peitsche benutzt, dann kriegt der Tiger bald fest, dass eure Hände Dynamit geladen sind. Das ist die Psychologie. Der weiß einfach, ich muss auf die Hände achten und was immer der mit den Händen zeigt, muss ich machen, sonst kriege ich werde ich bestraft. So, man muss den Tiger dann langsam so über Rollen gehen lassen, durch Hindernisse hopsen lassen. Da muss man ihn langsam an Feuer gewöhnen, und schließlich kann man ihn durch einen Feuerreif springen lassen, indem er einfach bestimmte raue Laute ausstößt und mit der Hand gestikuliert, dirigiert. Dann machen die das, weil sie die Hand gelernt haben zu fürchten. Und dann muss man den Geist, auch den Tyger, auch in Entsagung üben, indem man ihm nicht, man darf den Tiger nicht genug zu essen geben. Man muss ihn wirklich immer am Existenzminimum halten, wenn er wild ist. Das ist sehr wichtig. Nicht genug zu essen geben. Man muss ihn wirklich immer am Existenzminimum halten, wenn er wild ist. Das ist sehr wichtig. Man muss ihn aushungern, sonst wird er zu übermütig und frisst einen den Kopf ab. So, das ist, sind zwei Dinge, die man praktizieren muss, wenn man den Geist kontrolliert. Man muss Übungen haben, wie das Chanten, wie das, dass wir Vorlesungen hören und wie alle Übungen des Sadhana Bhakta Praktis, nicht? Tulsi-artig, Verehrung, also Verbeugungen sind so wichtig für den Geist, auf den Boden gehen und nicht wie Ishvara Chandra, der sich einfach hinlegt wie eine Übung und dann einfach schnell auf, also Gymnastik macht, sondern man muss das Gebet von vorne bis zu Ende sprechen, sonst ist das nutzlos und zählt nicht. Das ist wichtig, das ist nicht zum Lachen, sondern traurig. Also, sorry, das soll ich euch nicht tun in der Vorlesung, persönliche Tipps geben, aber dann sollte man also geeignete Übung machen und dann Loslösung. Wir sollen entsagt sein. Besonders wenn wir auf Sangitan gehen und wenn wir im Tempel sind. Entsagt, nicht zu viel essen, nicht zu viel schlafen und so weiter. Dann kann man den Geist sehen. Übung und Loslösung. Für einen Menschen mit ungezügeltem Geist ist Selbstverwirklichung ein schwieriges Unterfangen. Demjenigen aber, dessen Geist beherrscht ist und der sich mit geeigneten Mitteln bemüht, ist der Erfolg sicher. Das ist meine Meinung. Ich glaube, das können wir so übernehmen. Krishnas Meinung. So, jetzt kriegt Arjuna, ist also ganz schön in diesem Kapitel, ist Arjuna noch voller Zweifel. Arjuna zweifelt, obwohl ihm Krishna gesagt hat, durch Übung ist es möglich, den Geist zu kontrollieren. Er zweifelt, dass er schafft. Er denkt, was ist, wenn ich blube, Krishna? Wenn ich weglaufe? Oh Krishna, was ist die Bestimmung eines Transzendentalisten, der nicht erfolgreich darin ist, der am Anfang den Vorgang der Selbstverwirklichung mit Glauben aufnimmt, ihn später jedoch aufgrund seiner Weltzugewandtheit wieder verlässt und daher die Vollkommenheit der Mystik nicht erreicht? Ich glaube, ihr alle, hier werde ich auch verkürzen, wir alle wissen von Krishnas Antwort. Für diejenigen, die sich gerade nicht daran erinnern können, möchte ich eine kurze Zusammenfassung geben. Bis zum Vers 45. Dieser Teil E geht von dem 37. Vers bis zum 45. Vers. Krishna beantwortet Arjunas Zweifel, indem er erklärt, dass der unerfolgreiche Yogi also erstmal auf höheren Planeten genießen kann und dann wieder Geburt nimmt unter den Rechtschaffenen oder einer aristokratischen Familie. Wenn er nach langer Praxis unerfolgreich ist, dann wird er zugleich Geburt nehmen in der Familie von weisen Transzendentalisten. Wenn er aber ein ganz neuer Devotee ist, der blubt, also nach kurzer Zeit, dann kann er zu den himmlischen Planeten gehen, weil seine materiellen Wünsche stärker sind und es mehr braucht, um sie zu erfüllen. Diese Erklärung habe ich einer Erläuterung vom Prabhupada entnommen. Das steht nicht in den Texten selber drin. Er wird also in jedem Fall, ob er nun den Umweg über die höheren Planeten macht und dann in einer Familie von rechtschaffenen Transzendentalisten geboren wird oder rechtschaffenen Brahmanas geboren wird oder gleich in der Familie von Gottgeweihten geboren werden, In jedem Fall macht er dort weiter, wo er aufgehört hat in diesem Leben. Dann nach rigoroser Praxis wird er dann das höchste Ziel erreichen. Das ist also Krishnas Antwort darauf. Und zu guter Letzt darf ich noch kurz mal ein bisschen eine kleine Abstecher machen. Ja. Und zwar hatte Krishna Arjuna beruhigt. Das ist hier ein sehr wichtiger Punkt. Ja, diese Verse, also wo Krishna Arjuna sagt, wer einmal mit guten Aktivitäten angefangen hat, wird niemals mit einem schlechten Ergebnis konfrontiert werden. Also es geht nichts verloren. Ist eigentlich ein Vers, der sich auf das zweite Kapitel wieder bezieht. Krishna hat im zweiten Kapitel auch schon mal darüber gesprochen. Kann uns hier vielleicht jemand einen Hinweis geben? Wo im zweiten Kapitel, oder brauche ich die Stelle anzugeben, hat Krishna von transzendentalen Bemühungen gesprochen, die nicht verloren gehen? In welchem Wortlaut? Ja, Aniruddha? Oh, ein richtiger Skull. Also das ist ja jetzt wirklich eine große Überraschung. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt musst du aber in Deutsch noch sagen, damit du 100% der Punkte kriegst. Was? Ja, bitte tu das. Dafür bist du hier. Yes, sehr gut. Bei dieser Bemühung gibt es weder Verlust noch Minderung und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor der größten Gefahr bewahren. Was Entschlossenheit betrifft, das geht in Vers 4, das war 2,40, hier ist jetzt 2,41, ja, yasayat mikabudir ikeha kudunandana bahushaka yanantascha buddhayo vyayasainam. Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Gurus, die Intelligenz der Unentschlossenen, jedoch ist viel verzweigt. Wir kommen jetzt schließlich zum letzten Abschnitt dieses Kapitels, wo Krishna eindeutig klarstellt, welchen Yogi er als den Höchsten betrachtet. Nur zunächst einmal sagt Krishna in diesem Teil, fängt er an, indem er die hervorragende Stelle des Yogis hervorhebt. Ein Yogi ist größer als ein Asket, größer als ein Empiriker und größer als ein fruchtbringender Arbeit. Deshalb, O Arjuna, sei unter fruchtbringender Arbeiter. Deshalb, O Arjuna, sei unter allen Umständen ein Yogi. Teil F geht von 46 bis 47, also nur zwei Verse. Er sagt also, nachdem er am Anfang gesagt hat, reaktionsbringlose Aktivitäten sollte man ausführen. Das sind Tätigkeiten, die man als Yogi ausführt, nämlich als Karma-Yogi. Seine Tätigkeiten werden verbunden im Yoga mit Gott. Das ist das Höchste, da ist der beste Fortschritt. Da sagt das jetzt nochmal anders. Er sagt, der Yogi ist größer als ein Asket, nämlich derjenige, der nicht arbeitet, sondern der einfach nur sich zurückzieht. Er ist größer als ein Empiriker. Empiriker heißt ein mentaler Spekulant, ein Jnani. Und größer auch als der Kami natürlich, der fruchtbringende Arbeit. Deshalb Arbeiter. Deshalb, O Arjuna, sei unter allen Umständen ein Yogi. Und dann will er jetzt sagen, welche Yogi, was für ein Yogi er bevorzugt oder als höchster einzustufen ist, und von allen Yogis ist derjenige, der großen Glauben besitzt und immer in mir weilt, immer an mich denkt und mir transzendentalen, liebevollen Dienst darbringt, am engsten mit mir in Yoga vereint und er ist der höchste von allen. Das ist meine Meinung. Also Krishna sagt das schon jetzt zum zweiten Mal. So. Hare Krishna. Ja. Ich glaube, hiermit haben wir einen guten Abschnitt gefunden. Krishna wird jetzt im nächsten Teil der Bhagavad Gita, das waren jetzt die ersten 6 Kapitel, also hier endet der erste Abschnitt, es gibt 3 Abschnitte in der Bhagavad Gita, die jeweils 6 Kapitel beinhalten, und im 7. Kapitel geht es dann voll in das Wissen um Krishna, wie man Krishna in Ganzheit erkennt, wie Krishna in dieser materiellen Welt das aktive Prinzip unter allem ist, wie alles in dieser Welt von Krishna kontrolliert ist und man sich deswegen ihm hingeben sollte, verschiedene Arten der Hingabe und hingebungsvoller Devotees und schließlich, dass auch hier wieder der Gottgeweihte der Größte ist. Aber das werden wir zu einem anderen Zeitpunkt behandeln. Ich möchte hier zum Ende kommen. Sind noch Fragen hierzu oder ist alles klar? Chedi. Ja. Nein, das ist in dem Kapitel drin, wo man den, also wo der achtfache Yoga-Weg beschrieben wird, den Arjuna ja zurückweist. Und Krishna zwingt ihn nicht, den achtfachen Yoga-Weg zu gehen, sondern sagt, ich will dir jetzt mal was Praktisches sagen. Nicht? Du musst den Geist kontrollieren und du kannst das tun durch die Übung und durch Loslösung. Nicht? Und dann gibt er ihm ja die Hilfsmittel, er sagt ihm halt, wie das ein Yogi macht. Er ist weilt in ihm, er denkt an ihn, er dient ihn und so weiter und ist mit ihm verbunden. Mhm. Roland? Mhm. Nein, weil sie das nicht tun. Sie so könnte man das sehen, aber auch der Körper wird ja die in dem Sinne schon kontrollieren, dass sie einfach nicht mit Mädchen ausgehen. Nicht? Aber sie tun den Geist und den Körper nicht richtig beherrschen, weil sie auch Fleisch essen und Bier trinken sogar. Das ist ganz groß in den Klöstern. Nicht? Da sind die Bier, es gibt Klöster jetzt, wo die Bierbrauereien größer sind als die religiösen Gebäude. Das hat irgendwie so Überhand genommen. Es gibt manche Brauereien, die sind aus Klöstereien entstanden und das Kloster gibt es jetzt schon nicht mehr, aber das gute Bier gibt es da. Nicht? Das ist eine der. Du kannst den Geist mit anderen Worten nur kontrollieren, wenn du auch die regulierenden Prinzipien akzeptierst, sonst ist man immer gestört. Und dazu gehört auch, dass man die Habitusse, also die Angewohnheiten kontrolliert und nicht gestört ist. Wenn ich zum Beispiel, ich kann nicht rauchen oder Fernsehen sehen, Jane Carey oder wie heißt das, James Bond und die wilde 13, nicht? Und dann sehe ich diese Filme und sehe, wie James Bond dem schönen Mädchen auf den Bauchnabel küsst, nicht? Und dann erwarte ich, wie ich dann dass ich den Geist kontrollieren kann. Das geht nicht. Ja. Mit diesen Sachen, ja. Sinnlichkeit, ja. Wenn man Sankirtan macht, im Tempel ist es ja relativ einfach, nicht? Aber auf Sankirtan ist es schon schwieriger, weil man da, ja, da muss man halt ein gutes, starkes Morgenprogramm haben, sehr gut chanten, sehr, ja, einfach die Geist und die Sinne auffüllen mit Krishna. Was Sankirtan Devotees machen, um nicht gestört zu werden, ist, die chanten einfach zwischen den Leuten einfach. Sri Vishnupad hat sich so Verskarten immer so überall in die Kleidung gesteckt und die Arme so hoch, und die Verse nebenbei auswendig gelernt, um den Geist zu beschäftigen einfach. Nicht? Du musst einfach den Geist mit Krishna vollfüllen, dann sind deine Infokanäle schon zu. Sorry, hier ist alles besetzt, nicht? Maya gucken kann nicht mehr rein. Und dann ist es einfach. Meistens ist es aber auch so, dass man auf Sankirtan beschützt wird, wenn man voll drin ist, sich völlig hingibt, denn lässt man den Geist einfach nicht mehr wandern. Das ist ganz einfach. Ich weiß, als junger Bhakta, dann haben mich so hübsche Mädels manchmal zu sich nach Hause eingeladen mit nicht gerade krishna-bewussten Plänen im Kopf, nicht? Aber das war ganz einfach. Ich kam hier, hat man gesagt, ich komme sofort. Nicht? Wo die sind da, das ergibt sich gar nicht die Frage, soll ich oder soll ich nicht. Das ist gar nicht da, wenn man krishna-bewussten ist. Davon hatte Krishna im 5. Kapitel gesprochen. Er hatte gesagt, dass Sinne, Geist und Tätigkeiten zu Atmanas Parayana in Schutz finden sollten. Ja, das ist richtiger Yoga. Das ist ernst hier. Ne? Das merkt man so, kriegt man so.